Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und ich habe heute einen selbsternannten Branchenlegenden, Veteranen, was noch bei mir?
Alles.
Guten Morgen, Patrick.
Ja, hallo Daniel.
So, wir sind gar keine Kollegen mehr. Das letzte Mal, als wir hier im Cast noch gesprochen haben zusammen, da ging es um irgendeins der letzten FIFAs. Ich weiß gar nicht, welches.
Ich glaube, es war das letzte FIFA, also FIFA 14.
14, genau. Ich verliere da mittlerweile den Überblick. Und 15 ist jetzt das, was aktuell rauskommt, was auf der Gamescom jetzt auch anspielbar war.
Das wird dann wieder bestimmt richtig, richtig gut.
Ach, ist das bei FIFA auch immer so wie bei 24 Staffeln, dass immer so die Ungeraden, nee, da ist es ja dann andersrum, die Ungeraden wären richtig gut und die Geraden wären dann eher so, naja.
Ja, vielleicht. Also ich weiß ja nur, bei Star Trek-Filmen ist es ja so, das sind die Geraden gut und die Ungeraden kann man sich schenken. Aber bei FIFA ist es, glaube ich, hängt es dann eher von der Tagesform oder der Jahresform der Entwickler ab, je nachdem.
Das stimmt, ja. Gut, aber wie gesagt, du warst schon mal zu Gast, aber sag doch noch zwei, drei kurze Worte zu dir. Das letzte Mal waren wir noch Kollegen, deswegen die den Podcast öfter hören, werden dann wissen, dass das wohl offenbar die Gamesmark Connection ist. Ich bin da mittlerweile nicht mehr, du bist da immer noch und es hat sich sogar ein bisschen was getan, ne?
Es hat sich auf jeden Fall was getan. Es wurde alles besser, nachdem du gegangen bist. Nein, wir haben jetzt einen neuen Eigentümer. Früher war es ja noch Gruner & Jahr. Jetzt ist das ein kleineres Unternehmen, eine Holding, die uns übernommen hat. Und alles wird besser jetzt. Und wir starten dann demnächst so richtig durch.
Okay, das klingt gut. Und wie gesagt, seid ja mich los, das heißt.
Ja, das war schon der erste positive Effekt. Da ging ein richtiger Ruck durch das Team.
Nee, ich glaube auch, das hat der neue Eigentümer wahrscheinlich so. Also wenn der Raumer jetzt weg ist, dann bin ich auch bereit, richtig Geld auszugeben.
War natürlich die Bedingung für
jemanden. Ja, das stimmt. Gut, wir wollen über The Swapper reden, einen kleinen Indie-Plattformer, so ein, kann man schon als 2D-Sidescroller bezeichnen. Und als wir den Termin ausgemacht haben für den Podcast, da habe ich so ein bisschen rumgefragt, hatte irgendwie kaum jemand gespielt. Und du hast gesagt, ja, habe ich gespielt, finde ich cooles Thema, aber das ist doch uralt, wieso redet ihr denn jetzt drüber? Du hast es nämlich für PC gespielt, das muss jetzt, das ist über ein Jahr her, ne?
Das kam, ich habe es nachgeschaut, im Mai letztes Jahr raus. Ich habe es mir dann irgendwann bei einem Steam-Sale mal gekauft, also entweder im Sommer oder zu Weihnachten und dann Anfang des Jahres 2014 gespielt. Also ist auch schon ein paar Monate her.
Okay, also es ist, die Eindrücke sind noch etwas frischer, als wenn du es jetzt irgendwie im Mai gespielt hättest.
Ein bisschen, ein bisschen. Ja.
Gut, bei mir ist es nämlich so, ich habe auf die PlayStation-Version gewartet. Da kam es nämlich jetzt im August raus und auch gleich für alles, also für PS3, PS4 und Vita. Und was ich immer sehr, sehr schön finde, ist in diesem Sony-Hardware-Universum, sage ich mal, dass es gleich mit Cross-Buy und Cloud-Save, also das heißt, wenn man es einmal kauft, kann man es auf allen Plattformen spielen. Und man kann auch den Speicherstand quasi ins PSN, da hat man ja mittlerweile so einen Cloud-Safe-Bereich auch hochladen und kann dann dort von allen Geräten drauf zugreifen.
Super, das ist natürlich super praktisch. Darf ich dir eine Frage stellen, obwohl das ja eigentlich deine Aufgabe wäre, das Frage
gerne.
Stellen als Gastgeber. Wie ist das? Ich habe ja keine PlayStation 4, wie ist das? Musst du das irgendwie manuell angeben, dass du es jetzt in der Cloud speichern willst? Angenommen, du spielst auf der PS4 und willst dann irgendwie unterwegs auf der Vita weiterspielen? Oder ist das alles automatisiert?
Das ist eine gute Frage, weil ich es nie ausprobiert habe. Auf der PS4 kannst du es so einstellen, dass du, dass der automatisch das macht. Bei der PS3 kannst du es für jeden Titel separat festlegen. Also da kannst du sagen, wenn das Spiel ein Savegame ablegt, dann bitte immer hochladen. Ich kann dir nicht genau sagen, wie das dann abläuft, also in welchen Abständen er das macht, aber auf der PS4 hat man ja diesen Notification-Bereich, der so ein bisschen von der Art her wie so dieses Notification-Center auch bei Android und bei iOS ist, wo man immer so Nachrichten bekommt, was so zuletzt passiert ist. Also der und der hat irgendwie sich mit dem und dem befreundet und hier hast du eine Freundschaftsanfrage bekommen und da kannst du auch nachgucken, was für Uploads und Downloads passiert sind. Und da sieht man dann halt zum Beispiel ganz oft, das Spiel hat jetzt irgendwie, als du um 22.30 Uhr gespielt hast, habe ich im Hintergrund die und die Safe Games in die Cloud geladen. Bei der Vita zum Beispiel ist es so, da musst du es, glaube ich, wirklich manuell machen. Da gibt's aber im Menü einfach einen Punkt bei The Swapper, wo du sagst Cloud Save und dann kannst du halt sagen, ja, hochladen oder Save aus der Cloud runterholen. Das heißt aber, wenn du dich wirklich drauf verlassen willst, dann würde ich sogar auch bei der PS4 empfehlen, das wirklich manuell zu machen, weil auf dieses, ja, das macht der schon irgendwann im Hintergrund, da würde ich mich jetzt auch nicht verlassen, drauf verlassen wollen.
Okay.
Aber die grundsätzliche Möglichkeit finde ich immer sehr cool.
Ja, auf jeden Fall.
Und dass das dann auch wirklich alles nahtlos geht. So, The Swapper, was geht's da? Also das ist, als es angefangen hat, habe ich mir gedacht, oh, das ist ja so diese übliche Science-Fiction-Space-Story, hat man auch schon tausendmal gehört, nämlich die Menschheit hat alle Ressourcen auf der Erde verbraucht und wendet sich jetzt quasi dem All zu, um dort neue Rohstoffe zu finden, zu erforschen und dort abzubauen. Und ja, dann gibt's eben so eine klassische Drilling Space Station, die da offenbar auf eine, ja, so eine halbjährige Mission wurde die, glaube ich, geschickt oder noch länger, um rauszufinden, ob dieser Planet, der hat auch einen Namen, den ich natürlich vergessen habe, auch wirklich Rohstoffe hat. Und dann, wie es halt so immer ist, man verliert den Kontakt, also die Erde verliert quasi den Kontakt zu dieser Raumstation. Und dann wird jemand geschickt, um mal nachzugucken, was da los ist. Hat man schon tausendmal in etlichen Science-Fiction-Büchern, Filmen und Comics, Serien und sonst was gesehen, ne?
Könnte man meinen zu Anfang, aber dann ist es ja doch, kommt's zumindest ein bisschen anders. Aber ich weiß gar nicht, wie viel wir von der Story schlussendlich spoilern wollen. Vielleicht sollte man mal kurz mit der Spielmechanik vielleicht kurz anfangen.
Genau, also das Ende würde ich jetzt nicht spoilern wollen, aber okay. Das ist ja im Prinzip, was ich jetzt erzählt habe, ist ja im Prinzip die Auftaktprämisse. Die ist ja jetzt kein großer Spoiler, weil das wird ja alles in den ersten paar Minuten dann irgendwie erklärt.
Genau, ich meine, im Prinzip ist es, du bist irgendwie ein Astronaut auf dieser Raumstation oder Astronaut oder Astronautin, je nachdem. Das ist ja immer ganz geschickt bei einem Astronautenanzug, da weiß man nicht, ob Männlein oder Weiblein drunter ist, wie bei Super Metroid zum Beispiel. auf jeden Fall bist du da, die Raumstation ist mehr oder weniger komplett verlassen und du fragst dich, ja, was ist hier passiert? Das ist so die Auftaktprämisse. Und dann geht es dann eigentlich los. Du hast gesagt, das ist so ein Plattformer. Genau, ich habe mir auch hier auch notiert, 2D-Puzzle-Plattformer. Also ein beliebtes Genre sozusagen bei den Indie-Spielen. Und es hat so eine gewisse Ähnlichkeit mit Portal, denn du bekommst relativ am Anfang auch eine Kanone, ähnlich wie die Portal-Gun in Portal. Nur die macht keine Portale, sondern die erzeugt Klone von dir. Und bis zu 4 Stück nämlich. Und darauf beruhen dann alle Rätsel im ganzen Spiel.
Und um dies mit diesen Klonen nochmal zu erklären, also man kann quasi auswählen, wo man den Klon hinschießt. Das macht man mit den 2 Sticks, also muss den einen Button gedrückt halten. Mit dem zweiten Stick wählt man dann aus, wo man den Klon hinschießen möchte. Dann sieht man so einen kleinen Schatten von dem und sobald man den Trigger loslässt, dann wird der Klon dorthin gestellt. Und ab dem Moment, wo er dort steht, ist das quasi ein komplettes Abbild deiner selbst. Also der macht alles, was du auch machst. Er springt, er läuft in die gleiche Richtung. Also das heißt, du kannst diesen Klon im Prinzip nicht steuern, sondern du kannst ihn eigentlich nur indirekt steuern, dadurch, dass du deine Figur bewegst. Und das ja klingt jetzt am Anfang relativ irgendwie simpel, aber da ergeben sich dann extrem komplexe Rätsel hinten raus, weil man dann natürlich mit diesen Klonen immer versuchen muss, Bereiche zu erreichen. Und deswegen heißt das Spiel auch The Swapper. Man swappt eben zwischen diesen Klonen hin und her. Also das heißt, wenn man einen Klon irgendwo zum Beispiel raufschießt auf eine höhere Anhöhe, wo man eigentlich nicht raufkommen würde und dann kann man mit dem anderen Trigger in diesen Klon reinswappen und dann kann man weiterlaufen. Und was Gute ist, die Klone können auch immer wieder sterben, das ist völlig egal, nur deine
Das ist das Gute, na gut.
Ja, nee, klar. Naja, genau, ist doch so. Also die können immer wieder irgendwo runterfallen, das ist völlig egal, solange deine Hauptfigur, also beziehungsweise diese Figur, die gerade die aktiv handle ist, solange die nicht stirbt, kannst du immer weitermachen.
Genau. Genau. Und es gibt noch eine Mechanik in dem Zusammenhang. Du kannst, wenn du den Klon erzeugst, in dem Moment quasi auch die Zeit verlangsamen. Das ist zum Beispiel ganz nützlich, wenn du längere Abgründe überwinden musst oder ähnliche Geschichten. Genau, aber das ist im Prinzip eigentlich die Spielmechanik und darauf baut jedes weitere Rätsel auf. Und die ersten Rätsel sind, wie du gesagt hast, noch super simpel eigentlich, man wird da auch sehr, sehr gut herangeführt. Und etwas später im Spiel kommen dann noch die beiden Lichtquellen dazu. Es gibt nämlich, ich glaube, Rot und Blau war es, wenn ich mich richtig erinnere, genau.
Und Lila gibt es im Grunde noch, was aber eigentlich nur die Mischung aus Rot und Blau ist, was nämlich dann bedeutet, dass du da gar nichts machen kannst.
Genau. Ich glaube, bei der Roten, du kannst mich gerne korrigieren, da lässt mich jetzt mein Gedächtnis ein bisschen im Stich. Beim Roten ist es so, dass du in diesem Bereich keinen Klon erzeugen kannst und beim Blauen, dass du nicht swappen, also nicht den Klon wechseln kannst. Oder andersrum.
Genau andersrum.
Natürlich. Ja. Musste es so sein.
Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich wurscht, welche die Farben ist, weil das sind einfach halt quasi so eine Form der optischen Kodierung für den Spieler, dass du weißt, in den roten Bereich, da kann ich jetzt zwar eine Figur reinsetzen, aber ich kann da nicht zu ihr hinswappen. Und der andere Bereich ist halt quasi so, du siehst dann auch, wenn du swappen willst, siehst du immer so einen kleinen Strahl, der auf den zugeht, der, ich nenne es jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, der so ein bisschen deine Seele da in diese andere Figur rüber transferiert.
Da kommst du jetzt ja schon auf die philosophische Ebene.
Ohne jetzt was spoilern zu wollen, aber das kommt ja dann später noch. Und bei dem Roten siehst du dann halt wirklich, wie einfach dann dieser Strahl, den du darüber schicken willst, einfach da abprallt, wo das Licht anfängt. Und dann weißt du, okay, in dem roten Bereich, da kann ich nicht durchswappen, da kann ich nur eine Figur reinstellen. Und dann gibt's eben ganz viele Rätsel mit Schaltern, wo man dann zum Beispiel einen Klon auf einen Schalter stellen muss und dann geht halt irgendwo das Licht aus oder es wird in eine andere Richtung gelenkt und dann kann man halt dort weitermachen. Aber das Fiese ist natürlich immer, du kannst zwar den Klon auf den Schalter stellen, sobald du aber halt mit deiner Hauptfigur irgendwie losläufst, dann läuft auch der Klon los und im Zweifelsfall halt von diesem Schalter wieder runter. Und das, wie du richtig gesagt hast, ich fand auch die Lernkurve schon sehr gut gemacht, weil du irgendwie, du lernst immer was Neues dazu und das Rätselniveau steigt permanent an, aber du wirst sehr behutsam rangeführt. Also ich hatte bis auf wenige Rätsel nie das Gefühl, jetzt ist aber krass angezogen, der Schwierigkeitsgrad, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll.
Was ich öfters hatte, ich bin so in einen neuen Raum reingekommen und dann siehst du ja gleich das Rätsel, die vielen Lichtquellen und wo du hin musst, um das Ziel ist im Prinzip immer so irgendwie Energiebälle einzusammeln im Prinzip.
Ja, so Sphären, ja.
Oh ja. Wie gesagt, ein paar Monate zurück.
ob man es jetzt Sphäre, ich glaube, das Spiel heißt immer Spheres, aber im Grunde sind es halt Energiequellen oder es könnten auch Münzen oder was weiß ich was sein. Es ist völlig egal. Genau.
Also ich hatte oft in dem Moment, wenn ich in einen neuen Raum reingekommen bin, so das Gefühl, da haben sich die Entwickler jetzt aber vertan, das kann einfach nicht funktionieren. Das muss irgendwie noch Early Access sein, hier geht's eigentlich nicht weiter oder so. Aber schlussendlich, ich meine, ich habe auch oft irgendwie so mal einfach nur 5, 6, 7, 10 Minuten am Stück rumprobiert, um mal ein Rätsel zu lösen, weil die schon gerade zum Ende hin echt knackig sind, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ergangen ist.
Ja, mir ging es auch immer so wie dir, dass man in den Raum reinkommt und dann sich denkt, boah, krass, 5 Schalter, irgendwie 2 Lichtquellen und ach du liebe Zeit. Und dann muss man sich wirklich erstmal ein bisschen sammeln, ein bisschen rumprobieren und dann fängt man irgendwann an, so die ersten Lösungsstrategien zu entwickeln und denkt sich dann, Moment, so, wenn ich den jetzt da draufstelle, dann geht hier das Licht aus, dann kann ich den da rauf, dann kann ich da jetzt rein swappen und dann kann ich rüber auf den anderen Schalter und dann fängt man so an rumzuprobieren und ich finde dann immer irgendwie, umso größer ist dann das Belohnungsgefühl, wenn man es dann geschafft hat und sich dann denkt, siehste, doch cooles Level-Design, obwohl das im ersten Moment so komplex aussah, habe ich es dann doch geschafft und fühle mich tatsächlich auch ein Stück weit intelligent, dass ich das dann doch ohne fremde Hilfe hinbekommen habe.
Absolut, absolut. Ich hatte auch kein Rätsel, wo ich gedacht habe, das war jetzt irgendwie recycelt oder da ist ihnen nichts mehr Neues eingefallen oder dass es jetzt irgendwie unfair in irgendeiner Art und Weise ist. Es wird halt richtig schwierig, wie schon gesagt, aber unfair, finde ich, war es zu keiner Zeit.
Und was mir gut gefallen hat, war, dass es nicht linear ist. Also du hast eine große Karte, die kannst du jederzeit einblenden. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Karte von Fez. Also das heißt, man sieht ungefähr so, wo die Bereiche zueinander liegen. Man sieht auch angezeigt, wo man noch nicht war. Also das heißt, irgendwelche Türen oder Portale, die man noch nicht betreten hat. Man sieht, wo die Sphären sind. Und das Einzige, was einen im Prinzip vom Fortschreiten abhält, sind Portale, die eine gewisse Anzahl an eingesammelten Sphären brauchen. Also da steht dann halt dabei, du kannst hier erst durch, weil du musst dann zum Beispiel irgendeinen Teleporter aktivieren, den kannst du nur aktivieren, wenn du mindestens 60 Sphären eingesammelt hast. Und das ist so eine Art der natürlichen Begrenzung, dass die Entwickler halt wollen, dass du irgendwie eine gewisse Erfahrung erstmal gesammelt hast, indem du die Sphären oder halt mindestens 60 Stück eingesammelt hast und dann dahin kommst. Aber wenn man im Prinzip versucht, alle Rätsel zu lösen, dann hat man da auch irgendwie gar kein Problem, weil dann hat man meistens, wenn man hinkommt, schon mehr. Oder zumindest ging es mir meistens so.
Meistens, ja. Das fand ich auch ganz angenehm, dass wenn man wirklich mal beim Rätsel festgesteckt ist, dass man dann meistens irgendwie 2, 3 andere erstmal probieren kann und da die dann lösen kann, bevor man dann da wieder zurückkommt und dann oft irgendwie auf einmal die zündende Idee hat. Oder dass man mal am nächsten Tag wieder zum Spiel zurückkommt und dann ist es eigentlich ganz logisch. Also das ist sehr angenehm gemacht, ja.
Hast du das auch öfter gemacht? Ich habe es auch manchmal probiert, einfach dieses, ach komm, ich lasse das jetzt einfach mal. Dann versuche ich mal, ob ich die Sphäre, die hier unten ist, irgendwie erst bekommen kann. Und ja, ja, wie du sagst, dann habe ich es am nächsten Tag probiert oder mir kam dann irgendwie kurz danach die zündende Idee. Und dann habe ich gedacht, aber gut, ich bin jetzt da nicht irgendwie gefrustet an einer Stelle hängen geblieben, sondern ich habe halt erstmal was anderes gemacht, was mich auch im Spielfortschritt weitergebracht hat. Aber es hat mich jetzt irgendwie nicht ausgebremst, sondern habe was anderes gemacht und dann irgendwie quasi die Zeit genutzt und bin dann später nochmal zurückgekehrt.
Ja, ja, das hatte ich auch öfters. Und da ich ja meistens nach 22 Uhr spiele und das dann irgendwie nach Mitternacht wird und da dann anscheinend die, zumindest meine Hirnleistung noch deutlich nachlässt, war das meistens ganz hilfreich und erfrischend, wenn ich es einfach ausgemacht habe und am nächsten Tag ging es dann meistens auch recht locker mit dem Rätsellösen weiter.
Das einzige Fiese mit den Sphären ist es, dass du ganz am Ende, wenn du dann bist, dann musst du wirklich alle eingesammelt haben. Also ich dachte am Anfang fälschlicherweise, ach cool, man muss gar nicht alle einsammeln, weil manchmal kannst du auch einfach welche liegen lassen, weil der nächste Abschnitt sagt halt, ja, du brauchst 60 Stück. Und dann kam ich halt hin, hatte irgendwie 3 oder 4 noch nicht eingesammelt, hatte aber schon irgendwie 70 und dann bin ich da halt weitergekommen. Und ja, kurz bevor du beim Ende stehst, war es dann irgendwie so, da brauchst du dann irgendwie 120 Sphären oder so oder 126 und ich hatte halt irgendwie 122 und dann wusste ich halt, ah, okay, jetzt muss ich zurück und die ganzen restlichen noch einsammeln, sonst werde ich es nicht zum Ende schaffen.
Ja. Das ist aber ganz praktisch, dass es Teleporter, den genauen Ausdruck weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber du musst nicht alles zurücklaufen durch die ganze Raumstation, sondern kannst die größte Wegstrecke per Teleporter zurücklegen. Das ist ganz angenehm gemacht.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich cool gemacht, dass man dann auch auf der Hand der Übersichtskarte schön sehen kann, wo muss ich noch hin, wo ist eine Sphäre, man muss sich das jetzt irgendwie nicht merken oder irgendwie notieren oder so, sondern man sieht halt einfach, ah, da unten ist noch eine Sphäre und hier ist der nächste Teleporter, also portiere ich mich dahin. Vermeidet Backtracking oder so frustiges Rumgesuche, das finde ich eigentlich ganz cool.
Absolut, das ist auch der Unterschied zu Fest. Bei Fest ist die Übersichtskarte eben überhaupt nicht übersichtlich. Und bei The Swapper kann man sich damit eigentlich prima orientieren.
Jetzt haben wir viel über die Mechanik geredet. Ja. Wie gefiel dir denn die Stimmung? Also, weil ich fand dieses Gefühl der Einsamkeit und irgendwie die Geräusche, die man da hört und wie sich das alles anfühlt und dass man halt auch ja, man hat ja keine Gegner, sondern man rätselt sich da alleine so durch. Man muss nie kämpfen oder so. Das fand ich so gut gemacht.
Absolut, da stimme ich dir absolut zu. Das Spiel ist von der Atmosphäre und der Stimmung mit das Beste, was ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sogar gespielt habe. Ich finde, es fängt diese klassische Science-Fiction, also nicht dieses Bum-Bum, Weltraum-Aliens wegballern, wie man es vielleicht in letzter Zeit häufiger hat. Also die klassische Science-Fiction, diese Einsamkeit in diesem ewig großen Raum perfekt ein und es ist erzeugt so ein Gefühl von ja nicht nur Einsamkeit, sondern auch von wissen wollen, was denn jetzt hier eigentlich passiert, weil und dazu trägt einfach auch die tolle Grafik bei, über die wir vielleicht noch reden, aber auch das Sounddesign ist wirklich, wirklich perfekt gelungen, finde ich.
Also wirklich brillant sind ja diese, es gibt ein paar Schwerelosigkeitslevel, wo man dann zum Beispiel außen an der Raumstation irgendwie von einem Tor rüberfliegen muss. Also das kennt man ja auch irgendwie aus Dead Space und so, aber die fand ich wirklich gut gemacht, weil dann auf einmal die ganzen Geräusche so gedämpft sind und man hört dann nur noch dieses man hat diese, mit dem man sich eigentlich rumswappt, die kann man dann, wenn man in der Schwerelosigkeit ist, auch so als Düse benutzen, um sich so. Also das heißt, man kann eigentlich nicht direkt sich bewegen, sondern man kann sich nur schauen, dass man die Düse in die richtige Richtung, sag ich mal, ja, düsen lässt und dann muss man sich halt schauen, dass man sich so hin navigiert. Ich weiß gerade nicht, wie ich es richtig erklären soll.
Das ist okay, im Sauseschritt dahin düsen.
Genau, ja. Also und das fand ich, also da hätte ich nicht gedacht, dass es ein Indie-Spiel so schafft, irgendwie mit so geringen Mitteln. Noch dazu muss ich halt sagen, ich habe es auf der Vita gespielt, also nicht so ein, ja, ich sitze vor meinem großen Fernseher und habe die Kopfhörer auf und so, da ist es ja auch irgendwie leichter, Stimmung zu kreieren. Dass es das Spiel selbst auf der kleinen Vita geschafft hat, mir da wirklich irgendwie, dieses Gefühl, wie du richtig sagst, der Einsamkeit und auch dieses, okay, was ist hier los, alles ist schon irgendwie gruselig, aber ich möchte auch schon wissen, was hier eigentlich vorgefallen ist, weil die einzigen Hinweise, wie auch Story transportiert wird, sind, nenn es nicht die einzigen, also man trifft später auch sogar noch eine Person, aber wir verraten jetzt mal nicht, was mit der los ist, die so ein bisschen mit einem redet, und man findet so Codex in so Terminals, und die sind halt so auch so wie so ein klassisches Science-Fiction-Ding, man findet halt irgendwie Aufzeichnung der alten Crew, wo man sich auch immer bei Science-Fiction-Sachen denkt, okay, die hatten jetzt in ihrer Not, in Anführungsstrichen, nichts Wichtigeres zu tun, als ihr Tagebuch in ihren Terminal zu tippen, weil sie wussten, ah, da wird bestimmt mal später einer kommen, der dann das alles nachliest.
Ja, das waren halt penible Mitarbeiter hier, die haben alles genau festgehalten, ja. So wie sie es gehört.
Aber wie bei Bioshock, dieses, ja. Oh, ich glaube, da draußen sind 10 Splicer, die mich umbringen wollen, ich spreche mal besser noch 3 Minuten in mein Dings rein, in mein Recording rein, was gerade los ist.
Ja, das ist natürlich immer, das kann man natürlich immer bei solchen, bei dieser Art des Storytellings kritisieren, aber ich tue mir da eigentlich relativ leicht loszulassen und das irgendwie nicht als Hürde bei der Immersion oder so anzusehen.
Nee, es ist immer nur absurd, aber es ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, weil man dem Spieler so selber die Möglichkeit lässt, so nach dem Motto selber sein Tempo festzulegen, indem er die Story erfahren will. Du kannst halt einfach sagen, ich interessiere mich nicht, ich klicke das einfach weg oder ich lese das alles genau im Detail durch, weil ich wirklich wissen will, was hier passiert ist. Und das ist halt sehr unaufdringlich und eigentlich immer sehr schön. Was ich gelesen habe, weil du schon die Grafik angesprochen hast, die wurde offenbar vorher in Knetgummi modelliert und dann irgendwie digitalisiert.
Okay, das wusste ich nicht. Okay. Ist mir jetzt nicht direkt aufgefallen, müsste ich dann vielleicht nochmal spielen oder einen Trailer anschauen oder Gameplay. Aber es sieht fantastisch aus, ne? Also es ist auch nicht so eine High-Tech-Raumstation, wo alles sauber und clean ist, sondern es ist eher so bisschen so fabrikmäßig, ne? Also so Industrieanlage.
Ja, aber an manchen Stellen auch ganz seltsam organisch
irgendwie. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob das mit eventuell mit der Story und mit den Steinen, um das hier zu erwähnen, zusammenhängt, ob die da das Schiff teilweise übernommen haben.
Also so habe ich
vielleicht ein Mini-Spoiler,
Entschuldigung. Genau, so habe ich das auf jeden Fall verstanden, aber das würde halt auch klären, diese komische Mischung aus organischem Material, Industrielook, wie du es richtig sagst, also teilweise einfach so metallisch glänzende Oberflächen, die halt sehr irgendwie industriemäßig ausschauen und trotzdem aber irgendwie fand ich es auch. Das ist ja auch immer gar nicht so leicht und gerade auf der Vita, der einzige Kritikpunkt, den man vielleicht ein bisschen haben könnte, ich weiß nicht, ob das dir vielleicht mit Maus und Tastatur, wenn du es am PC gespielt hast, besser ging, dass man halt oft auf dem kleinen Bildschirm so nicht so ganz genau navigieren kann. Also man hat halt bei manchen Rätseln, da ist es wirklich wichtig, dass man Klone exakt platziert, weil der Schalter irgendwie auf beiden Seiten ist irgendwie ein Abgrund. Und wenn der Klon halt irgendwie einen Zentimeter zu weit drüben steht, oder ein Zentimeter ist eigentlich schon viel zu viel, also ein Millimeter zu weit drüben steht und man dann später ein kleines Stück laufen muss, um woanders einen Klon hinzusetzen und der dann runterfällt, dann kannst du das ganze Level nochmal von, also beziehungsweise das Rätsel nochmal von vorne machen, weil du den halt nicht genau platzieren konntest. Und das ist auf der Vita teilweise ein bisschen kritisch, man kriegt es schon hin, aber es sorgt halt dafür, dass man manchmal irgendwie so ein bisschen Probleme hat, die Klone zu platzieren oder im richtigen Moment zu springen oder irgendwie mit dem Swarper-Strahl irgendwie einen Klon in der Luft zu treffen, wenn man gerade irgendwo runterfällt oder so.
Also mit Maus und Tastatur war das überhaupt kein Problem. Ich habe es dann auch mit Gamepad gespielt und das ging auch einigermaßen gut. Ich dachte eigentlich, dass sie bei der Vita eventuell halt den Touchscreen nutzen, um die Klone zu platzieren, aber anscheinend gibt es ja nicht.
Nee, weil ich glaube auch, dass diese Portierung ist halt einfach so eine PlayStation-Portierung quasi. Wir portieren das auf alle Plattformen, aber ich glaube, es wurde jetzt nicht nochmal für alle Systeme exakt genau angepasst. Also möglicherweise, dass sie dann gesagt hat, also es gibt schon Funktionen, wo man den Touchscreen so irgendwie nutzen kann, wo man dann zum Beispiel mit dem Touchscreen festlegen kann auf der Karte, zu welchem Portierungsding man hinreisen will. Aber das sind wirklich nur so Kleinigkeiten. Aber ich glaube jetzt wirklich, dass man jetzt sagt, okay, dieses Spiel nutzt wirklich alle Funktionen der Vita total krass aus, ist jetzt auch nicht so. Ja, also genau, wie gesagt, zur Story sollten wir vielleicht nicht zu viel verraten, nur dass ich da auch am Ende dann nochmal gedacht habe, okay, also an dem Spiel stimmt eigentlich alles, weil sie dann wirklich auch nochmal eine clevere Story haben, wenn du da wirklich dranbleiben willst und die auch verfolgen willst mit einem krassen Ende, wo du auch mal eine wichtige Entscheidung treffen musst und so. Also es lohnt sich da wirklich bis zum Ende dran zu bleiben. Und ich tue mich wirklich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwas Negatives an dem Spiel zu finden.
Ich weiß auch nicht, für mich ist es eines der besten Spiele der letzten Jahre, ganz ehrlich. Zumindest eines der besten Indie-Spiele der letzten Jahre. Weil es auch nicht diesen Pixel-Retro-Look hat, den ganz viele Indie-Titel jetzt haben. Also wer sich daran stört, das hier ist ein Spiel, wo du wirklich eine ganz, ganz tolle Grafik bekommst, mit tollem Gameplay, mit einer geilen Story, die auch nicht alles aufgelöst wird am Schluss. Was ich sehr cool fand, weil für mich ist das eines dieser Spiele, wie zum Beispiel Braid damals. Ich habe es durchgespielt und dann denke ich mir, krass, was ist denn jetzt eigentlich genau passiert im Moment? Mhm. Und ich habe eigentlich nicht so den direkten Plan und habe erstmal gleich das Bedürfnis, mehr darüber herauszufinden und mit anderen Leuten drüber zu reden oder nachzulesen, was sich andere Leute darüber gedacht haben. Und das finde ich schon sehr, sehr cool.
Das ist eigentlich das Beste, was im Spiel passieren kann, dass du halt nicht sagst, ja gut, jetzt habe ich dem Bösewicht halt den Kopf geschossen, das Gute hat gewonnen und das war's ungefähr, sondern dass du eigentlich dann irgendwie
Also ich habe dem Bösewicht am Ende tatsächlich einen Kopf geschossen.
Die Alien Queen weggemüllert.
Genau, ja.
Nee, dass man halt wirklich so bei was war denn das Spiel, wo ich dann zuletzt, weiß ich, gab es irgendein Spiel, wo man sich gedacht hat, ach so, ja, Last of Us war auch so ein Ende, wo ich mir jetzt, ohne es verraten zu wollen, gesagt habe am Anfang, ach, ganz schön müde. Und dann habe ich irgendwie 2-3 Stunden gebraucht oder beziehungsweise musste mal eine Nacht drüber schlafen und dann habe ich es eigentlich erst verstanden und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist ja wohl das krasseste, geilste Ende, was es geben kann. Also, dass man erstmal das sacken lassen muss, ist halt wie bei einem guten Kinofilm, wo du halt auch dann irgendwie aus dem Kino rausgehst und vielleicht möglicherweise erstmal verwirrt bist. Und erst nachdem du dann das alles ein bisschen verarbeitet hast, kommt dir eigentlich, was das dir alles sagen sollte. Und du verstehst, was eigentlich der ganze Hintergrund dahinter war. Und das kann man Swapper auf jeden Fall attestieren, dass es das schafft. Dass es zumindest, wenn man sich auf die Story einlässt, so gewisse Fragen irgendwie hinterlässt, über die man dann grübelt.
Auf jeden Fall. Und wenn du darauf keinen Bock hast, dann hast du immer noch ein tolles Rätselspiel mit toller Atmosphäre.
Ja.
Genau. Also 120% würde ich sagen.
120%, ja, auf jeden Fall. Kostet im PSN jetzt irgendwie 14 Euro. Du hast ja schon gesagt, beim Steam-Deal, das heißt, wird es wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen günstiger geben, auch wenn man es für PC spielen will. Läuft auch auf Mac und Linux, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Steht zumindest, glaube ich, so auf Wikipedia.
Dann wird es auch so sein.
Ja. Gut, also auf jeden Fall das Swapper ausprobieren gibt's ja jetzt für echt eine große Menge an Plattformen. Das heißt, man hat eigentlich keinen Grund, dieses Spiel nicht zu spielen und es lohnt sich. Und ja, cool. Dann, wir sind gespannt, was alles noch passiert beim Gamesmarkt. Wir freuen uns auf die auf die großen revolutionären Neuerungen und
Ja, ich freue mich auch drauf und ich bin natürlich mindestens genauso gespannt wie du.
Okay, das ist die Hauptsache. Alles klar, dann danke fürs Mitmachen und bis bald.
Danke dir, ciao.